Ich hatte heute diese Geschichte über den Fischzug des Petrus aus Lukas 5. Und ich lese erstmal den Bibeltext vor. Es geschah aber, als sich die Leute zu Jesus drängten, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land abzustoßen. Und er setzte sich und leerte die Menschenmengen vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz zerriss. Da winkten sie ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, damit sie ihnen zur Hilfe kämen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sagte: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fischfang, den sie miteinander getan hatten. Genauso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm. Ich möchte heute eure Aufmerksamkeit etwas richten auf diesen zentralen Satz, der vielleicht so der Höhepunkt der ganzen Geschichte ist, wo Petrus sagt: Auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Petrus hat es hier gewagt, auf Gottes Wort hin zu handeln, und als Ergebnis kam ein Wunder zustande. Und das kann auch ein Vorbild für uns sein. Ja, auf Gottes Wort hin zu handeln, das ist eigentlich eine andere Beschreibung dafür, Gott zu glauben. Weil Gott zu glauben, das heißt, ich tue das, was er sagt, und ich handle danach. Und wir können eben aus dieser Geschichte, aus diesem Erlebnis, was Petrus da gemacht hat, da können wir auch für uns einiges lernen über die Wirkungsweise von Gottes Wort und wie ich es eben auch für mich wirksam werden lassen kann. Geht nicht so sehr darum, dass wir irgendwelche Techniken uns abschauen, sondern dass wir mehr verstehen von diesen geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die dahinter stehen, und dass wir dadurch auch lernen, wie wir unseren Glauben wachsen lassen können. Weil es ist eine Realität, dass unser Glaube wachsen kann und wachsen soll. Wir sehen das. Das finde ich eine sehr interessante Stelle. Im zweiten Thessalonicher Brief dankt Paulus für die Thessalonicher auf diese Weise und sagt: Wir schulden Gott allezeit Dank für euch, Brüder, wie es sich gebührt. Denn euer Glaube wächst außergewöhnlich und die Liebe eines jeden unter euch füreinander nimmt zu. Also bei ihnen wuchs der Glaube außergewöhnlich oder über die Maßen, und wir sind dazu berufen und wir wollen das ja auch, dass unser Glaube wächst und dass wir immer mehr hineinkommen in die Dinge, die Gott für uns hat. Und wenn wir uns so die Geschichte anschauen, dann sehen wir so ein paar Punkte, auf die ich euch da hinweisen will. Und das erste war diese Voraussetzung, die dazu geführt hat, dass es überhaupt dazu kam, dass Simon sich Zeit nahm, auf Jesus zu hören. Und das ist auch für uns ein guter Punkt. Wir sollten auf Jesu Worte hören, auf das Wort Gottes hören, wir sollen uns dafür Zeit nehmen, ihm zuzuhören. Und es geht manchmal so ein bisschen unter, wenn wir so diese Geschichte lesen. Aber wenn wir auf Petrus schauen, wie war seine Situation? Ja? Er saß am Ufer des Sees und war mit Sicherheit ziemlich müde, weil er die ganze Nacht gearbeitet hat. Ja? Ich arbeite auch im Nachtdienst und ich weiß, wie müde man ist am nächsten Morgen, wenn man die ganze Nacht gearbeitet hat. Und er hat ja die ganze Nacht Fische gefangen. Also nicht nur, dass er wach war, sondern das ist ja auch körperlich anstrengende Arbeit. Und saß am Ufer, um noch das Netz zu putzen. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt vormittags oder nachmittags war, ob er schon geschlafen hatte oder nicht. Aber mit Sicherheit war er müde. Und dann kommt Jesus und fordert ihn auf und bittet ihn, dass er sein Boot benutzen darf, um ein bisschen hinauszufahren, um die Leute zu lehren. Und Simon hat dann sein Netz liegen gelassen und ist mit dem Boot hinausgefahren und hat Jesus zugehört. Er hat sich Zeit genommen, ihm zuzuhören. Und für uns hört sich das manchmal ein bisschen ungewöhnlich an, warum Jesus ins Boot stieg, um hinauszufahren, um die Leute zu lehren. Aber in der damaligen Zeit gab es eben noch keine Lautsprecher und keine Mikrofone. Und wenn du eine Menschenmenge unterrichten wolltest oder lehren wolltest, dass dich viele hören, dann brauchtest du irgendwelche natürlichen Verstärker. Deswegen gab es damals die Theater, die waren so gebaut, dass praktisch der Schall schön sich verteilt hat. Und die Menschen damals haben auch natürliche Gegebenheiten und Örtlichkeiten ausgenutzt. Die Bergpredigt hat Jesus nicht am Berg gehalten, weil es dort besonders schön ist, sondern das war auch so eine Art, es gibt dort in den Bergen Galiläa auch solche Stellen in den Bergen, wo es sowieso natürliches Theater ist. Und wahrscheinlich war Jesus nicht oben auf dem Berg und die Menge war unter ihm, sondern er stand eher unten und die Menge war über ihm, um ihm zuzuhören. Und dasselbe hier, wenn er auf dem Wasser war, in so einer, vielleicht in so einer Bucht sogar, in so einer natürlichen Bucht, dann hat sich das gut ausgebreitet und sie konnten ihn hören. Und das Interessante hier, jetzt was Petrus betrifft, ist, dass Petrus ja Jesus schon kannte. Also es ist nicht die erste Begegnung von Petrus mit Jesus, sondern er kannte ihn schon. Wir sehen das im Johannesevangelium in Kapitel 1, dass Petrus schon Jesus kannte. Wie hat Jesus seine ersten Jünger getroffen? Wir waren am Jordan, so an der Grenze zu Judäa, wo Johannes taufte. Und nach der Taufe lief er da vorbei. Und Johannes sagte zu zwei seinen Jüngern, siehe das Lamm Gottes. Und dann sind die zwei Jesus nachgelaufen. Und Jesus sieht, dass sie ihm nachlaufen und spricht sie dann an. Und dann sagen sie, sagt, was wollt ihr? Und sie sagen, naja, wo wohnst du denn? Und dann nimmt er sie mit zu sich nach Hause. War schon ungefähr 4 Uhr nachmittags und dann blieben sie den restlichen Tag bei ihm. Und einer von den beiden war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Und am nächsten Tag führt er dann Simon Petrus zu Jesus und Jesus sagt auch schon zu ihm, du sollst Kephas heißen, das heißt eben Fels. Und so wie man das lesen kann, ist Jesus mit diesen ersten Jüngern gemeinsam von Judäa nach Galiläa zurückgereist, zurückgewandert. Aber es hatte noch nicht so diesen großen Einfluss auf Petrus, weil er war nach wie vor mit dem Fischen beschäftigt. Saß da am Ufer nach dem Fischen, hat das Netz geputzt. Das Interessante ist, vom Griechischen her wäre das ziemlich deutlich, dass Jesus am Ufer stand und schon anfing zu lehren und dann haben ihn die Leute immer mehr gedrängt und er hat, während er gelehrt hat, dann die Position gewechselt und ist ins Boot, um besser zu den Leuten reden zu können. Und Petrus hat am Anfang offensichtlich es nicht für notwendig gefunden, sein Netz liegen zu lassen, um Jesus zuzuhören, sondern hat einfach weiter geputzt. Aber jetzt hat er angefangen, eben ihm zuzuhören, hat seine Tätigkeit unterbrochen und hat sich Zeit genommen, ihm zuzuhören. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen das nämlich ein paar Kapitel später, da sagt Jesus, was es bedeutet, das Wort auch zu tun, nicht nur zu hören, sondern zu tun. Das ist in Lukas 6, Vers 47, da sagt Jesus, wer zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Und das Gegenteil war nicht, wer nicht hört, sondern das Gegenteil war, wer hört und nicht tut. Aber hier geht es jetzt um den, der hört und auch tut, der handelt auf Gottes Wort hin. Also ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist wie ein Mensch, der ein Haus baute und tief grub und den Grund auf den Fels legte. Als aber eine Flut kam, da stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Fels gegründet. Der Unterschied zu dem anderen Mann ist, der hört und tut, das ist der, der tief gegraben hat. Sie haben beide gebaut, aber der eine hat dabei tief gegraben, bis er auf den Felsen gestoßen ist und ein sicheres Fundament hatte. Und das ist auch so wichtig für uns, dass wir uns wirklich, dass wir tief graben, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir auch immer wieder bereit sind, unsere Tätigkeiten zu unterbrechen, um uns Zeit zu nehmen, im Wort in die Tiefe zu gehen, uns tief damit zu beschäftigen. Und zum Tun des Wortes Gottes gehört es dazu, dass wir erst einmal tief hineingraben, in die Tiefe gehen, uns tief damit beschäftigen. Und das Zweite, worauf ich euch hinweisen will, ist, wir müssen das bekennen, erkennen, dass das Wort Gottes was Besonderes ist. Es ist anders als jedes andere Wort, denn es ist lebendig und kraftvoll und wirksam. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Aber erstmal steht davor, es ist lebendig, es ist voller Kraft und es ist wirksam, wirkmächtig. Das Wort kommt vom griechischen Energeia, was Energie heißt, also ich meine, damals, die Griechen haben nicht an Energie gedacht, was wir darunter verstehen. Ja, wir dürfen das nicht umdrehen. Aber es zeigt uns dieses Prinzip, es geht um eine wirksame Kraft. Also das Wort Gottes ist voller wirksamer Kraft. Und manchmal sind wir so in der Versuchung zu denken, ich kann erst dann die Verheißung, die ich im Wort Gottes lese, ich darf sie erst dann für mich in Anspruch nehmen, wenn ich irgendwie einen besonderen Zuspruch von Gott noch dazu habe. Aber das stimmt nicht. Du darfst jede Verheißung im Wort Gottes für dich nehmen und wissen, dass sie für dich da ist. Auch wenn du keine besondere Offenbarung von Gott bekommen hast, dass er jetzt dir das persönlich zuspricht. Weil das ist das Wunderbare, dass Jesus durch seinen Tod schon das Ja dazu gesprochen hat und das Amen zu jeder Verheißung. Und das steht auch so in der Bibel. Im 2. Korinther 1, Vers 20 steht das. Denn alle Gottes Verheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm, Gott zur Ehre durch uns. Alle Verheißungen Gottes sind Ja in Jesus und sind Amen in ihm. Und wir haben manchmal so wirklich so Vorstellungen, ich brauche erst einen bestimmten Zuspruch von Gott, bevor ich mich auf diese Verheißung stellen kann, oder dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, die wir erfüllen müssen, damit die Verheißungen für uns zustande kommen, und sind so geprägt in unserem Denken. Und mit Sicherheit war Petrus so geprägt in seinem Denken. Und wir sehen eine sehr interessante Geschichte bei Cornelius, wie der Heilige Geist sein Denken da völlig überrannt hat und ihm gezeigt hat, dass das nicht so ist, sondern dass das Wort Gottes für jeden gilt. Er bekam da eine Vision, die Gott ihm gegeben hat, damit er überhaupt bereit war, mitzugehen zu Heiden, weil er dachte, damals für Heiden gilt die Erlösung nicht, sie müssen erst Juden werden und dann erst gilt die Erlösung Gottes. Und er sagt es auch in Apostelgeschichte 10, Vers 28, ihr wisst, wie unerlaubt es einem jüdischen Mann ist, sich einem Fremden anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, keine Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich gerufen wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich rufen lassen? Also er sagt, okay, ich habe jetzt erkannt, Gott nennt keinen Menschen gemein oder unrein, ich darf mit jedem Menschen verkehren und weil Gott mir das gezeigt hat, bin ich jetzt gekommen. Und dann erzählt ihm Cornelius, dass ihm ein Engel erschien und gesagt hat, hol Petrus, der wird Worte zu dir sprechen, durch die du gerettet wirst. Und dann kommt das, was Petrus sagt, nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm angenehm. Er sagt, ich erkenne jetzt, dass Gottes Wort für jeden gilt. Ja? Und dann verkündet er das Wort, das Gott zu den Kindern Israel gesandt hat. Das verkündet er ihm dann über Jesus. Und Cornelius und die Seinen glauben. Und Gott überrascht sie dann nochmal, indem er sie auch gleich im Heiligen Geist tauft, was für die Juden dann wieder eine völlige Entsetzen war. Sie entsetzten sich darüber. Ja, Gott überrumpelt die Juden, die dabei waren, die gläubigen Juden, die Christen. Aber was Petrus hier sagt, er erkennt, Gott sieht die Person nicht an. Seine Verheißung, sein Wort gilt für jeden. Und das dürfen wir auch sagen. Da die Verheißung Gottes, sein Wort gilt für jeden. Alles, was Gott in seinem Wort versprochen hat zu tun, das gilt für dich, ohne dass du vorher irgendwie eine besondere Zuspruch von Gott brauchst, dass er sagt, diese Verheißung gilt jetzt für dich. Natürlich musst du dich damit beschäftigen, dass du nicht einfach jetzt sagst, okay, ich schlage die Bibel aus und den ersten Vers, der da steht, den nehme ich. Jesus hat zu Petrus auch einmal gesagt, komm zu mir, als er auf dem Wasser stand. Und Petrus ist dann auf dieses Wort hin aus dem Boot aufgestiegen und übers Wasser gelaufen. Das ist keine allgemeine Verheißung, die für jeden gilt. Also du kannst nicht sagen, okay, Jesus hat gesagt zu Petrus, komm aufs Wasser und ich kann jetzt auch auf dem Wasser laufen. Wir müssen schon das Wort richtig schneiden und wir müssen richtig das Wort studieren, um zu wissen, was für uns gilt. Aber wir können einfach schauen, alles, was Teil der Erlösung ist, das gilt für uns, für jeden von uns, ohne dass wir eine besondere Bestätigung von Gott noch brauchen. Wir können das erkennen an den Erlösernamen im Alten Testament, wie Jahwe Rapha, der Herr unser Arzt, oder Jahwe Jireh, der Herr unser Versorger, Jahwe Zitgenu, der Herr unsere Gerechtigkeit. Wir können es erkennen, wenn wir uns das Opfer Jesu anschauen und nachschauen, was alles zu diesem Opfer gehörte. Ja, wenn wir Jesaja 53 studieren oder das studieren, was Paulus über das Opfer Jesu geschrieben hat, was alles dazu gehört. Wir können das sehen an all diesen Aussagen in den Briefen, wo gesagt wird, in ihm, in Jesus, das sind alles Dinge, die uns gehören, die Gott uns zugesprochen hat. Okay, lasst mich noch ein paar Verse euch vorlesen, einfach um diese Besonderheit des Wortes Gottes noch tiefer zu erkennen. Weil das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, es ist etwas Besonderes, es ist nicht Menschenwort. Und das steht im 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Da steht, darum danken wir auch Gott beständig, dass, als ihr von uns das Wort der göttlichen Predigt empfangen habt, oder eigentlich, dass ihr das von uns gehörte Wort Gottes empfangen habt, ihr es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern wie es der Wahrheit entspricht, als Gotteswort, das auch in euch den Glaubenden wirksam ist. Wir müssen wissen, jedes Mal, wenn wir dieses Wort lesen, dass wir es sogar schriftlich vorliegen haben, es ist nicht ein Menschenwort, es sind nicht religiöse Überzeugungen, die die ersten Christen hatten und aufgeschrieben haben, es ist nicht ihre Theologie, sondern Gott selbst steht hinter diesem Wort. Es ist Gottes Wort. Und Jesus hat über seine Worte gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben, in Johannes 6, Vers 63. Sein Wort ist voller Geist und voller Leben. Es ist voller Kraft. Es bleibt und besteht in Ewigkeit. Es vergeht nicht. Es ist fähig, das zustande zu bringen, wozu Gott es gesandt hat. Im Alten Testament, bei Jeremia 1, Vers 12, sagt Gott, ich werde über mein Wort wachen, um es auszuführen. Wenn ich ein Wort Gottes für mich nehme und sage, okay Gott, ich vertraue jetzt darauf, ich komme auf dieser Basis zu dir, ich vertraue darauf, dass du das machst und ich nehme dieses Wort für mich, dann weiß ich, Gott wacht über dieses Wort, um es auszuführen. Er wacht, er schaut auf sein Wort. Ich darf mich darauf verlassen, dass er darüber wacht. Und in Jesaja 55 steht das nochmal in anderen Worten. Ich möchte einfach diese Verse alle sagen, um uns einfach, dass wir da ermutigt werden und dass wir da ganz neu das vor Augen haben, dass Gottes Wort voller Kraft ist und zustande bringt, was es tun soll. Jesaja 55, Vers 10, das sagt Gott zu uns, denn wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dorthin zurückkehrt, bevor er die Erde befeuchtet und sie fruchtbar macht und zum Grünen bringt, damit sie Samen gibt, um zu säen und Brot, um zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es soll nicht leer wieder zu mir zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt und soll ausrichten, wozu ich es sende. Also Gott sagt, mein Wort habe ich bestimmt, das soll nicht leer zurückkommen, sondern es soll das tun, was mir gefällt, es soll ausrichten, wozu ich es sende. Das, was drinnen steht, das soll es auch ausrichten. Und dazu ist es auch notwendig, dieses Wort mit Glauben aufzunehmen. Und wir wissen ja, der Glaube kommt, indem ich das Wort Gottes höre, indem ich mich damit beschäftige, indem ich einfach tief grabe, darüber nachsinne. Okay. Der nächste Aspekt, auf den ich euch ganz kurz noch hinweisen will, ist die Reaktion von Petrus. Am Ende sagt er, erschüttert von dem Wunder, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat ganz klar erkannt, es war nicht meine Heiligkeit, es war nicht meine Leistung, es war nicht mein Glaube, der das gemacht hat, sondern es war Gott, der das gemacht hat. Er hat einfach im Glauben darauf reagiert und dadurch sozusagen die Tür geöffnet, dass Gottes Gnade und Gottes Wunderwirkung geschehen konnte. Es ist ein Geschenk. Und jedes Wunder ist ein Geschenk. Der Glaube ist einfach, dass ich die Tür aufmache und dieses Wunder reinlasse. Um es mal so kurz zu formulieren. Man könnte da noch mehr drüber sagen, aber jedes Mal, wenn ich Gott um etwas bitte und er es mir schenkt, wird das so klar. Es ist ein Geschenk von ihm. Es ist nicht meine fromme Leistung, sondern er hat es mir geschenkt. Und ganz schnell noch ein paar Punkte zu dem Punkt Handeln auf das Wort Gottes hin. Und ich versuche jetzt so in 2-3 Minuten fertig zu sein. Aber die wesentlichen Punkte haben wir. Was heißt es, auf Gottes Wort hin zu handeln? Das war ja das, was Petrus gesagt hat, auf dein Wort hin handle ich. Und er, weil er im Glauben gesagt hat, ich handle auf dein Wort hin, kam das auch zustande, was Jesus ihm verheißen hat oder versprochen hat, oder wozu Jesus ihn aufgefordert hat. Und ein paar ganz einfache Punkte dazu ist in Römer 4, wenn wir uns auf Abraham schauen. Da heißt es von Abraham, der der Vater des Glaubens ist. Er wurde nicht schwach im Glauben, sah auch nicht seinen eigenen Leib an, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab und war völlig überzeugt, das, was er verheißen hat, das kann er auch tun. Also Handeln heißt einfach, ich fange an, mich so zu sehen, wie Gott es verheißen hat. Ich fange an, und wir müssen gar nicht an die großen Wunder denken, wir können schon an die, was heißt denn die großen Wunder, wir können an die großen Wunder denken, wie zum Beispiel, ich bin geliebt von Gott, ich bin angenommen, ich bin heilig gemacht. Ich sehe mich selbst nicht mehr als Versager, sondern als jemanden, den Gott heilig gemacht hat, der fähig ist, den er dazu bestimmt hat, auch Erfolg zu sehen. Und ich fange an zu danken. Er wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab, indem er Gott lobte, indem er ihn pries für das, was er getan hat. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch tun kann. Also das Handeln fängt damit an, dass ich anfange, mich im Licht dessen zu sehen, was Gott verheißen hat, und ihm dafür zu danken. Und das setzt viel an Kraft frei. Wir können es einüben in so einfachen Dingen wie, was heißt einfache Dinge? Für unser Denken ist es oft einfacher zu sagen, okay, ich empfange jetzt die Liebe Gottes, ich empfange den Frieden Gottes, ich danke ihm, dass er meine Sorgen hat und sehe mich nicht mehr als den, der mit den Problemen kämpft, sondern sehe mich als den, der von Gott die Lösung bekommt. Und dasselbe auch bei übernatürlichen Dingen. Und manchmal habe ich das wirklich so erlebt, dass ich einfach jedes Mal, wenn wieder das Problem kam, ich Gott gedankt habe, dass er es gelöst hat, bis es dann wirklich gelöst war. Oder auch bei körperlichen Dingen. Manchmal bin ich im Glauben dagegen aufgestanden und manchmal habe ich einfach auch jedes Mal, wenn wieder die Schmerzen auftrat, Gott gedankt, dass er mich geheilt hat, bis es ganz aufgehört hat. Und habe dann einfach ein paar Monate dran festgehalten, bis ich es erlebt habe. Und es ist so wichtig, dass als letzter Punkt, dass wir auch dranbleiben, Gott zu danken, ihm die Ehre zu geben und so zu sehen, so über uns zu reden. Es dauert manchmal eine Zeit. Wir müssen dann einen Weg hinter uns bringen, wo wir festhalten an dieser Verheißung. Wir sehen das sogar in dieser Geschichte, weil was hat Jesus zu ihm gesagt? Er hat nicht gesagt, wirf dein Netz aus, sondern er hat gesagt, fahr hinaus auf die Tiefe und wirf dort dein Netz aus. Also er musste ein Stück überwinden, er musste ein Stück rudern oder segeln, je nachdem wie halt der Wind war, aber er musste erstmal eine gewisse Distanz dranbleiben an dieser Verheißung, bis er dann das Netz auswerfen konnte. Und so, und das ist jetzt der letzte Bibelvers, werden wir auch aufgefordert, in Hebräer 10, Vers 35, unsere Zuversicht nicht wegzuwerfen. Hebräer 10, Vers 35, bei mir heißt jetzt unser Vertrauen, darum werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Ihr braucht Geduld, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung empfangt. Also wir sollen dranbleiben, unsere Zuversicht nicht wegwerfen und Ausdauer haben. Und um euch das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was wir lernen können aus diesem Erlebnis, ist ja nicht nur eine Geschichte, es ist ja tatsächlich geschehen mit diesem Fischzug. Und was wir für uns da nehmen können, ist als erstes, dass ich mich ins Wort vergrabe. Gerade da, wo ich es brauche, brauche ich jetzt Liebe, brauche ich Frieden, brauche ich Freiheit von den Sorgen, brauche ich das, dass ich mich angenommen fühle, brauche ich ein Wunder im Bereich Heilung, brauche ich ein Wunder im Bereich Finanzen, dass ich mich ins Wort vergrabe, dass ich schaue, wo gibt es da Verheißungen, was hat Jesus da, hat er in seinem Opfer da was für mich bewirkt, hat er was für mich verheißen, hat er was für mich getan, ist in seiner Erlösung da Versorgung für dieses Problem drinnen. Und in seinem Opfer ist ganz, ganz viel drinnen für jeden Bereich unseres Lebens. Und da sich hinein zu vergraben und dann diese Bibelstellen lesen und sich zusprechen, auch im Bewusstsein, das gilt für mich. Ja, wenn es in Jesu Opfer enthalten ist, dann gilt das für mich als Kind Gottes. Da brauche ich nicht erst eine Stimme vom Himmel oder ein Engel, der sagt, das gilt für dich, sondern dann darf ich wissen, das gilt für mich. Als Kind Gottes gilt das für mich. Und als ersten Schritt hinein einfach Gott dann zu danken und zu sagen, danke Herr, dass das für mich gilt. Danke Herr, dass du das für mich hast. Das ist so wie dieser Moment, wo Petrus anfing loszurudern hinaus auf die Tiefe. Und das ist das, wozu ich uns ermutigen will, das zu tun. Also vergrab dich ins Wort, forsche nach, was sagt das Wort über den Bereich, wo ich gerade Hilfe brauche. Was gibt es da Aspekte im Opfer Jesu? Gibt es da bestimmte Aspekte in den Erlösernamen Gottes? Gibt es da Verheißungen, die gelten für mich? Und sich bewusst zu machen, das, was das Wort Gottes sagt, das gilt wirklich für mich. Weil in Jesus ist das Ja und das Amen dazu. Und dann anzufangen, Gott einfach dafür zu danken erst einmal. Danke, Herr, dass das für mich gilt. Danke, Herr, dass du das für mich vorbereitet hast. Und ich will da auch hineingehen. Okay. Das war ich doch ein paar Minuten länger, als ich wollte, aber es ist einfach gut. Und ich denke, wir kommen alle noch raus, bevor der Umzug herumzieht. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du für uns auf dieselbe Art und Weise da bist, wie du es damals für Petrus warst. Und dass du nach wie vor zu deinem Wort stehst, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du uns ein Ja und ein Amen gegeben hast zu jeder Verheißung Gottes. Ich danke dir, dass wir nicht herumsuchen müssen nach einer Bestätigung, dass wir nicht herumreißen müssen, sondern dass du uns in deinem Wort Verheißungen gegeben hast und uns das Ja und das Amen dazu gegeben hast. Und ich danke dir, Herr, dass du uns da noch viel, viel mehr hineinführen willst, Herr. Herr, ich habe selber erst zu wenig erkannt von dem, was alles dazugehört. Ich entdecke immer wieder neue Dinge und das ist so gut, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns da hineinführst, wirklich uns dann auch so zu sehen, Herr, dein Wort zu nehmen, dir zu danken, es zu glauben, Herr, es auszupacken, Herr, so auch wie du durch Christi den Eindruck gegeben hast, wirklich all diese Schichten auszupacken, die uns manchmal davon abhalten, diese Perle zu entdecken. All diese Schichten von Tradition oder von Meinungen, die wir drüber gehört haben, Herr. Wir wollen deinem Wort glauben und nicht dem glauben, was Menschen darüber sagen, sondern dem, was du gesagt hast, Herr. Und ich danke dir, dass du uns dazu hilfst, Herr. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du jedem von uns, jedes Mal, wenn wir dein Wort lesen, dass du uns da wirklich die Augen aufmachst, dass wir das anfangen, uns so zu sehen, wie es dein Wort sagt. Dass wir anfangen, das zu erkennen, weil du bist auch gekommen, um uns all diese Dinge zu zeigen, die Gott uns geschenkt hat. Und ich danke dir, Herr, dass du das tust, Herr. Halleluja. Halleluja.